Gegrüßt seid ihr zu Fog of War, der Strategie-Podcast. Heute mit dem Thema die Rettung von Victoria 3. Hey Pascal, sind befreundete Gummibärchen eigentlich Harry Bros? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Strategie-Podcasts mit meiner Wenigkeit Max, auch bekannt als Strategie-Ecke, und mit dabei natürlich Pascal, auch bekannt als Ranger Area. Schön, dass du mit dabei bist. Hallöchen.
War das jetzt gerade mit dem Harry Bros? Sind das Lavitze?
Ja, aber der zieht, oder?
Oh Mann, ey. Ja, erstmal danke an euch, dass ihr so gute Flachwitze in die Kommentare schreibt. Das ist sehr, sehr hilfreich. Da können wir uns ganz gut bedienen. Gerne weiterhin. Also, wenn ihr einen guten Flachwitz habt, haut ihn gerne mal in die Kommentare rein. Und dann habt ihr vielleicht Glück und wir nehmen euren. Das wird doch mal, also wir freuen uns auf jeden Fall.
Womit ihr auf jeden Fall Glück habt, ist mit dem heutigen Thema. Wir haben nämlich vor 3 oder 4 Podcasts schon einmal über Paradox gesprochen gehabt und über den Abwärtstrend, der eigentlich mit einhergeht. Und heute, ganz anderes Thema, auf einmal 180 Grad gedreht, reden wir darüber, ob Victoria 3 jetzt vielleicht sogar gerettet sein könnte. Hintergrund ist, dass es jetzt ein neues Update gab plus ein neues DLC und das sehr, sehr interessant für uns ist.
Absolut. Also ich selber oder wir beide haben schon reingeschaut in den Streams auf Twitch. Und ich muss sagen, ich bin persönlich hyped. Mir selber macht das Spiel wieder unendlich viel Spaß. Aber warum? Darauf werden wir jetzt in dieser Folge drauf eingehen. Aber bevor wir das machen, schauen wir doch einmal, was denn eigentlich die Probleme von Victoria war und wo Victoria eigentlich ja herkommt. Also die Vorgeschichte. Es ist jetzt ein Jahr her, dass es released wurde. Und, sag ich mal, wie lief der Release ab? Wie hat sich das Spiel, sag ich mal, seit Release entwickelt? Wo lagen die Probleme, die wir vor ein paar Wochen angesprochen haben? Und wie können wir jetzt eigentlich da diesen Schwenk rüberziehen, ja, zum neuen Patch, der 1.5-Patch, der dieses Spiel meiner Ansicht nach auf ein ganz neues Level hebt?
Und bei Victoria 3, da sind wir ja wirklich Personen der allerersten Stunde. Wir durften das damals weltexklusiv auf Twitch zeigen, als einer der ersten Streamerinnen und Streamer überhaupt. Da waren Steinwall mit dabei, Maurice Weber war mit dabei, Shoyoka Coppelius Mörp war mit dabei und ich glaube dann wir beide noch. Ja, wir waren, glaube ich, auch mit dabei gewesen.
Ich glaube auch,
und,
ja.
Wir haben also schon sehr lange sehr viele Eindrücke davon sammeln können. Und ich glaube, also zumindest bei mir war es so, Victoria 3 ist so ein bisschen schwierig durchschauen gewesen. Aus dem Grund heraus, dass das Anfangsprinzip, das Grundspielprinzip bei Release Spaß gemacht hat, aber sehr schnell eintönig wurde. Jetzt reden wir allerdings beim Paradox-Spiel von sehr schnell im Rahmen von 50 bis 100 Stunden. Das heißt, das ist ein Zeitrahmen, in dem gar nicht so viele Leute hinkommen werden. Aber ein Problem auf jeden Fall, das sich erst nach einer bestimmten Zeit im Spiel selbst offenbart hat. Und daher hat es irgendwann dazu bei mir geführt, dass, ja, mir Content gefehlt hat. Ganz einfach, mir hat Content gefehlt, mir hat der richtige Weg gefehlt.
Ja, ich glaube, der Knackpunkt war die Abwechslung. Ne? Egal, welche Nation man gespielt hatte, ich glaube, wir haben es auch vor ein paar Wochen auch angesprochen gehabt, es hat sich immer gleich angefühlt. Es gab immer einen quasi vorgezeichneten Weg oder andere, sag ich mal, Gestaltungsmöglichkeiten, die das Spiel ja eigentlich geboten hat, waren aber im Endeffekt fast nicht umsetzbar, beziehungsweise haben einfach nicht funktioniert. Und dementsprechend fehlte, ja, sag ich mal, die Abwechslung. Und es war einfach zu eintönig. Es hat sich eigentlich immer gleich angefühlt. Und dadurch verliert man halt auf Dauer dann den Spielspaß.
Hört euch dazu am besten noch mal die Folge an mit Paradox im Abwärtstrend. Da haben wir so ein bisschen drüber geredet gehabt. Kurz einmal, um das auch in Zahlen zu fassen. Das bedeutet, dass das Spiel von 66.709 Leuten am 27. Oktober 2022 relativ schnell runtergebrochen ist auf, gehen wir mal einen Monat weiter, auf 9.711 und sich dann auch so im Regelfall bei ja ungefähr 8.500 Spielerinnen und Spielern dann hinterher gehalten hat. Jetzt sind wir dann, wenn wir dann der Historie weiterfolgen von Victoria 3, irgendwann dann zu dem Zeitpunkt gekommen, wo sich halt entscheiden musste, werden wir jetzt hier den Weg sehen, den Imperator Rome gegangen ist, oder werden wir den Weg sehen, den vielleicht ein neues Victoria 3 gehen könnte in dem Fall. Die Entwickler haben sich dazu entschieden, dass sie nicht den Weg von Imperator Rome erstmal verfolgen wollen, also in die unendliche Pausierbarkeit abzuwandern und
Gott sei Dank, wirklich.
Sondern sie haben sich hingesetzt und haben viel Feedback gehört, nicht nur von Content-Creatorinnen und Content-Creatern, auch von der Spielerschaft im Paradox-Forum viel gesammelt. Deswegen kam zum Beispiel, als Update 1.4 rausgekommen ist, auch zum Beispiel eine Überarbeitung von Preußen an sich, eine Überarbeitung der Kriegsmechaniken und auch ein DLC gleichzeitig, das sich mit bestimmten Themenpaketen befasst hat, in dem Fall Frankreich. Es war also ein kleiner Schritt, in eine erste Richtung alles besser zu machen, aber mir war es damals noch deutlich zu wenig.
Ja, absolut. Also ich muss sagen, dass ich, wie vor ein paar Wochen noch, sehr reserviert war. Die Hoffnung war noch nicht verloren, aber ich hatte halt genau diese Vermutung, die wir auch bei Crusader Kings 3 schon aktuell sehen, dass einfach falsche Content-Entscheidungen getroffen werden. Und ja, ich wurde zum Glück eines Besseren belehrt, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich habe das Problem gehabt, ich habe Victoria 3 so sehr abgeschrieben gehabt, dass ich mich nicht mal mehr mit dem Patch 1.5 und dem neuen DLC im Vorfeld beschäftigt habe. Das hat auch dazu geführt, dass ich selber influenced wurde, von dir zum Beispiel im Stream oder von anderen Content-Creatern, dass ich mich dann erst damit hingesetzt habe, zum Beispiel auch das Video von Steinwein kann ich da echt empfehlen, mich damit auseinandergesetzt habe und erstmal gesehen habe, was uns denn dort erwartet und dass das genau die Kritikpunkte sind, die ich am meisten ausgesprochen habe. Ich glaube sogar, die haben teilweise Ideen von mir geklaut. So genau sind die da dran. Hundertprozentig haben die das gemacht. Hundertprozentig.
Die haben nur deine Streams geguckt und haben dann ein Jahr lang quasi daran gearbeitet, um deine Ideen
umzusetzen. Weil meine Ideen so komplex waren. Man wusste gar nicht, wo man ansetzen soll.
Ja, das war, ist ein Prozess, ne? Das ist einfach ein Prozess.
Auf jeden Fall befinden wir uns jetzt, Stand jetzt, heute, wir haben den 17. November 2023, über ein Jahr nach Release. Dort, wo wir eigentlich hätten anfangen müssen. Trotzdem, als kleiner Vorgriff, sehe ich das jetzt schon mal als positives Zeichen. Denn auch wenn wir so weit seit Release uns entfernt haben, zeigt es, dass sie aktiv daran arbeiten und aktiv auch das Spiel versuchen umzukrempeln.
Ja, absolut. Also das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch von Paradox selber. Oder Alleinstellungsmerkmal vielleicht ein bisschen so hochgegriffen. Aber halt eins der Merkmale, die man bei vielen Spielen sieht. Wenn wir als Beispiel mal kurz Stellaris ranziehen, was jetzt auch ein neues DLC bekommen hat, was meiner Ansicht nach auch wieder sehr gut ist, was coolen Content mit reinbringt, aber dazu vielleicht später noch mehr oder zu einer anderen Folge mehr. Sieht man aber auch, dass wenn man schaut, wie ein Spiel, sag ich mal, released wurde und wie stark es sich über, sag ich mal, die Patches, also gar nicht die DLCs, sondern einfach über Patches verändert hat, dass halt, sag ich mal, Content oder das Mechaniken grundlegend geändert wurden über die Jahre hinweg, weil sie gemerkt haben, okay, nee, wir haben da eine bessere Lösung, wir haben andere Ideen, die wir umsetzen können. Da ist Feedback aus der Community, die haben gute Ideen, die man quasi, im Endeffekt integrieren kann ins Spiel. Und das machen sie dann auch. Wir haben extreme Veränderungen in Stellaris. Ich glaube, das ist das Spiel mit den größten Veränderungen, wenn ich jetzt so ganz grob mal drüber gucke, wie sich, sag ich mal, das Basisspiel selber verändert hat. Also jemand, der mal Stellaris gespielt hat, als es rauskam und jetzt Stellaris spielt, der glaubt, es ist ein ganz neues Spiel. Und ich glaube, dass das halt jetzt bei Victoria 3 auch wieder dieser rettende Schritt war, dass sie sich Feedback geholt haben, dass sie auf die Community gehört haben, dass sie vielleicht auch Teams im Hintergrund haben, die daran gearbeitet haben und vielleicht auch eigene Ideen doch mal mit einfließen lassen haben. Und das jetzt, sage ich mal, in einem kostenlosen Patch. Es ist nicht Paid Content, sondern es ist kostenlos. Überarbeiten sie einen Großteil der wichtigsten Mechaniken im Spiel, um diese, sag ich mal, einfach realistischer, fordernder oder einfach besser zu machen.
Deswegen lasst uns jetzt direkt mal am besten darauf eingehen, was denn überhaupt für Neuerungen mit dabei sind. Wir werden heute einerseits über das Update 1.5 sprechen, wie vorhin schon erwähnt, aber wir werden auch über das DLC sprechen. Und ich glaube, wir fangen trotzdem mal im Vorfeld an mit dem neuen DLC, weil ich glaube, da hat Max eine sehr interessante Meinung zu.
Ja, also das DLC wurde ja schon etwas länger angekündigt und das hatte ich dann auch mitbekommen. Ähnlich wie beim Pascal hatte ich das Problem, dass ich mir den 1.5-Patch nicht wirklich intensiv angeschaut hatte, bevor er jetzt released wurde. Einerseits, weil mir teilweise von meiner Community gesagt wurde, oh, der ist noch ein bisschen verbuggt und so weiter, habe ich gesagt, okay, dann lasse ich das noch und ich warte, bis er halt dann released wird, ohne Bugs. Aber meine Community hat auch gesagt, hey, der Patch ist richtig gut. Das sieht richtig gut aus. Aber ich hatte mich nicht weiter mit beschäftigt. Ich hatte das DLC aber gesehen. Und ja, Colossal of the South, eine Überarbeitung des südamerikanischen Kontinents mit Schwerpunkt auf Brasilien. Und da dachte ich so, ja, super, Paradox. Ich erwarte hier ein Content-DLC. Und was bekomme ich? Ich bekomme wieder ein quasi Flavor-Pack à la CK3, wo eine Region überarbeitet wird, wo dort ein paar neue Mechaniken mit reinkommen oder neue Events. Die mir aber, also sobald ich jetzt nicht in Südamerika Brasilien spiele, mich in meinem eigentlichen Spiel überhaupt nicht berühren oder überhaupt nicht tangieren. Da denke ich mir so, ja, super, das ist doch eigentlich ein DLC, was man rausbringt, wenn man schon alle Mechaniken, die man im Hinterkopf hat, etabliert hat und eingebaut hat und alle Probleme quasi vom Spiel gibt, schon behoben hat. Und erst dann bringt man, sage ich mal, die Überarbeitung von Regionen rein. Weil ich brauche Inhalte, ich brauche Erweiterungen, das Spiel muss leben, das Spiel muss mehr, sag ich mal, Zahnräder haben, die ineinander greifen und das Spiel komplexer machen. Davon lebt Grand Strategy. Und warum zur Hölle bringt man im ersten Jahr dann nur DLCs raus, die ja minimalst mechanisch eingreifen oder halt eine Region überarbeiten? Und ich weiß jetzt auch nicht, also muss ich gestehen, ich bin mir gar nicht sicher, wie viel die südamerikanische Region gespielt wird, vielleicht mehr als ich glaube. Aber ich denke, dass die meisten Spieler eher im europäischen Kontext unterwegs sind, also eher die Großmächte England, Frankreich, Spanien, Preußen, Österreich spielen oder auch Italien oder Russland und weniger sich, sag ich mal, mit Brasilien, Argentinien, Kolumbien und so weiter befassen. Ich denke, da war von meinem Gefühl her schon direkt wieder so der Punkt, hey Leute, ihr schießt hier ein DLC in den Raum, was keiner möchte. Das könnt ihr auch in 2-3 Jahren raushauen, wenn das Spiel ausgereifter ist. Dann könnt ihr Regionen überarbeiten. Aber bringt doch mal erstmal grundlegende Mechaniken rein und überarbeitet das Ganze. Da dachte ich mir schon wieder, ja, es geht genau in dieselbe Richtung wie CK3. Das Spiel wird verhungern.
Mhm. Jetzt komme ich. Ich bin überhaupt nicht deiner Meinung. Überhaupt nicht. Und zwar glaube ich, dass genau das, was sie jetzt gerade machen, der richtige Schritt ist. Denn alles, was spielmechanisch ist, ist kostenlos mit dem Update geliefert worden. Diese Mechaniken, über die wir gleich sprechen, ich kann die schon mal kurz abreißen. Krieg, viel überarbeitet worden, super überarbeitet worden. Wirtschaft, einige Punkte überarbeitet worden. Diplomatie, und das erhaltet ihr alle kostenlos mit dem Update zusammen. Und dann das DLC, weil sie ja weiterhin Geld verdienen müssen irgendwie. Die Entwicklung geht halt weiter, die Leute wollen weiterhin bezahlt werden. Haben sie dann DLC rausgebracht, das nur für die Person quasi interessant ist, die auch wirklich in Südamerika spielen wollen, die Brasilien spielen wollen. Brasilien ist der Schwerpunkt davon. Und ein paar zusätzliche Journaleinträge für südamerikanische Staaten ist mit dabei, aber Brasilien ist so der Hauptfokus. Brasilien übrigens auch eine interessante Nation, die habe ich damals, noch als ich Let's Plays gemacht habe, gespielt. Damals, es kann ja nur ein Jahr lang her sein, aber als ich Let's Plays gemacht habe noch, und ist ja auch tatsächlich mit den Habsburgern verwandt, vergisst man häufig, deswegen hat man auch einen Zug dazu zu Europa. Während Europa aber auch gleichzeitig schon in der Vergangenheit überarbeitet worden ist, in Form von zum Beispiel, ich greife nochmal vor, Voice of the People DLC, bei dem Frankreich einmal überarbeitet wurde, aber auch Preußen und die deutsche Nation insgesamt als kostenloses Update überarbeitet worden ist. Daher glaube ich schon, dass sie den richtigen Weg damit gehen und die Sachen kostenlos anbieten, weil wenn sie die jetzt hinter einer Paywall verstecken würden, würde es richtigen Shitstorm geben. Und das meiner Meinung nach auch zu Recht, weil das sind halt Sachen, die müssen im Basisspiel eigentlich schon drin gewesen sein.
Absolut, ja. Also da gehe ich auch zu 100% mit. Das, was ich jetzt nicht sagen wollte, ist, dass sie zum Beispiel die Überarbeitung von Regionen als Patch machen sollten und das, was wir jetzt als 1.5-Patch haben, als, sag ich mal, Paid-DLC. Nein, 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 das meine ich gar nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, wir haben jetzt hier zum Beispiel keine Überarbeitung einer Region, sondern wir haben jetzt in einem Patch quasi, so wie 1.5, die Überarbeitung von Militär, Marine, Politik, Wirtschaft, Produktion und so weiter, also diese ganzen Verbesserungen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, alles klar, aber dazu packen wir jetzt noch ein DLC rein, was die Marinekriegsführung noch, sage ich mal, viel tiefer verändert und dort mehr Möglichkeiten hat. Das heißt, wir haben eine Marinekriegsführung, das heißt, die Mechanik ist im Spiel, aber jetzt kommt zum Beispiel, nur als Beispiel, ein DLC raus, wo man halt dann auch auf den Weltmeeren irgendwie so, ja, Machtpolitik über Weltmeere, Kontrolle über Weltmeere, Kontrolle über über diese Knotenpunkte und so weiter. Und dass man darüber dann auch Handel, auf den Handel, sage ich mal, Einfluss nehmen kann. Das heißt, wir haben eine, sage ich mal, bisherige Mechanik, die im Spiel integriert ist und die, sage ich mal, auch jeder verwenden kann in einem freien Patch. Aber wenn man sich für diese maritime Machtpolitik interessiert, dass man dann quasi, ja, auch Politik mit Kanonenbooten machen kann, was zu der damaligen Zeit, vor allem für England, ein ganz, ganz großes Thema war, dass sie halt durch ihre, ja, maritime Präsenz eigentlich Politik betreiben konnten und dass man das, wenn man sich dafür interessiert, das dann als Content-DLC sich dazu holt. Und dadurch wird das Spiel, sag ich mal, bezüglich eines, sag ich mal, einer Sparte weiter ausgebaut und man braucht es nicht, um das Spiel gut spielen zu können, aber man kann es sich mit einem Paid-DLC dazu holen, wenn man sagt, hey, ich möchte mich mehr mit der Marine befassen. Und das wiederum, sag ich mal, ist für mich eigentlich das bessere DLC, als sich Regionen rauszupicken. Das sollte man machen, meiner Ansicht nach, wenn das Spiel schon, sag ich mal, ausreichend Content-DLCs bekommen hat, die, sag ich mal, bestehende Mechaniken vertiefen und verbessern. Und dann irgendwann sagt man, okay, alles klar, wir haben jetzt erstmal unser erstes Pulver so verschossen, was wir an Möglichkeiten in dieser Zeit haben, in dieser historischen Epoche. Und jetzt, sag ich mal, gehen wir rein und konzentrieren uns auf einzelne Länder, machen ein Pax Britannica DLC, machen ein Colossus of the South DLC, machen ein China DLC und so weiter, um halt einzelne Länder nochmal zu überarbeiten. So wie wir es zum Beispiel in Hearts of Iron haben oder auch in Europa Universalis, wo lange, lange Zeit erstmal große Content-DLCs rausgehauen wurden, um bestehende Mechaniken zu vertiefen, zu, sag ich mal, komplizierter zu machen im Endeffekt auch, aber halt mehr Content oder mehr Möglichkeiten dem Spieler in die Hand zu geben. Und dann im Endeffekt schaut man, okay, jetzt überarbeiten wir, wo wir alles abgegrast haben mit Mechaniken, jetzt überarbeiten wir Regionen und Länder und schauen, dass wir die nochmal interessanter machen.
Das wäre jetzt aber das falsche Zeichen von Paradox, also von den Entwicklern von Victoria dahinter. Weil genau jetzt sind alle Spieler weggelaufen, auch mit dem letzten DLC und mit dem letzten Update konnten sie niemanden hinterm Ofenrohr hervorlocken. Jetzt haben sie das erste Mal wieder größere Spielerzahlen erreicht in Form von 14.000 ungefähr sind es, glaube ich, jetzt gerade im Moment und können damit wieder ein bisschen positives Zeichen zeigen. Wenn sie jetzt diese Mechaniken, die du beschrieben hast, mit reinbringen würden, dann würde zumindest ich an meiner Stelle schon mal kritisch sagen, warum packt ihr das jetzt hinter eine Paywall? Ihr macht so einen guten Schritt vorwärts und dann kommt diese Mechanik noch mit rein, die ich zum Beispiel, also ich würde dir zustimmen, das würde ich auch direkt damit zusammenhängend sehen, mit Kanonenbooten, Politik auf den offenen Meeren führen und ähnlichem. Aber so ein reines Gameplay-DLC würde ich im Moment nicht sehen. Was ich eher denken würde, wäre jetzt, weil du Hearts of Iron 4 erwähnt hast, dass man das ebenfalls so mischen würde, wie sie es dort machen. Das heißt, ein Content-Pack erstellen, das mehrere Nationen auch beeinflusst, zum Beispiel drei Länder, sagen wir jetzt mal, bleiben wir bei Südamerika, bei Brasilien, Argentinien und Kolumbien nehmen wir mal mit rein, genau. Und da kommt dann eine Mechanik hinzu, die so ein kleiner Zusatz ist, die nicht zwangsläufig notwendig ist, aber so ein ganz kleiner Kniff dann mit den Weltmeeren mit dabei, dass man das irgendwie so noch vermischen würde. Weil dann könnte ich verstehen, dass diese Mechanik auch für die Länder besonders wichtig ist. Oder nehmen es hinterher für irgendeine andere Nation, für irgendeine Seefahrerin, also Großbritannien oder und so weiter und so fort.
Ja, ein Amazonas-DLC, so irgendwie Ausbeutung des Amazonas oder sowas, ja. Dass man da noch dann nochmal einen stärkeren Fokus hat. Wobei ich glaube, der Amazonas auch in dem ich habe mich mit dem DLC nicht so wirklich befasst bis jetzt, weil ich die Region halt nicht spiele, aber ich meine da was gelesen zu haben, dass da auch irgendwas mit dem Amazonas und Ausbeutung des Amazonas etwas zu tun hat.
Genau. Also das gibt's auf jeden Fall mit da drin. Es gibt diese Mechaniken mit dabei, aber in welche Richtung ich denke, zum Beispiel wie in Crusader Kings 3, dass auf einmal die Flüsse befahren werden und wir dann darüber zum Beispiel versuchen, Seemacht zu generieren. Das hätte man dort reinbringen können. Der Amazonas als, weiß ich nicht, Binnenhandelsroute für die Binnenschifffahrt, dass man darüber irgendwie eine Sicherung erzielen könnte. Das sind nur so kleine Ideen, die müsste man natürlich ausformulieren oder ähnliches. Das ist jetzt mein Hirngespinst, was ich gerade mit reinbekomme. Aber dann verstehe ich Gameplay-Mechaniken. Wenn sie explizit dann auch auf die Länder, also es müssten meiner Meinung nach mehr Länder rein, anstatt einzelne, da finde ich Hearts of Iron 4 wirklich einen sehr guten Weg. Und es müssten kleine Mechaniken, die diese Länder unterstützen, mit rein. Aber diese großen Änderungen, und da würde ich tatsächlich auch die Kanonenboote auf dem offenen Meer, Politik über die Meere, Ozeane hinweg, mit reinsehen, die müssen alle kostenlos sein. Die müssen jetzt auch in nächster Zeit weiterhin kostenlos mit dazukommen.
Oh, da weiß ich nicht ganz genau, ob das wirklich passieren wird. Also wenn wir jetzt mal ein Stellaris an die Hand nehmen und schauen, welche DLCs die als erstes rausgebracht haben, zum Beispiel das Utopia-DLC, was heutzutage immer noch quasi jedem Neustarter in Stellaris direkt an die Hand gegeben wird und gesagt, hey, hol dir das Basisspiel, aber wenn du es günstig kriegst, dann kauf dir auch direkt Utopia. Weil, sag ich mal, da so viele Mechaniken drin sind, die das Spiel so verbessern. In Europa Universalis wäre es zum Beispiel das Common Sense, glaube ich, DLC, was auch so als das Core-DLC behandelt wird, wo man sagt, hey, hol dir das, da sind so viele Mechaniken mit drin, das ist ein Content-DLC, das das Spiel nochmal ordentlich aufwertet und dich direkt als Anfänger nicht überlädt. Und da hätte ich mir halt sowas Ähnliches gewünscht. Ich kann aber deinen Punkt sehr gut verstehen. Wenn man jetzt zum Beispiel England oder ein Großbritannien-DLC macht, irgendwie ja Pax Britannica-DLC, ein ganz großes Thema zu der Zeit, ne? Der britische Frieden, als das Empire, sag ich mal, über die Weltmeere geherrscht hat Und dazu, sag ich mal, packt man jetzt diese Kanonenbootpolitik noch mit rein. Ja, okay, da gehe ich mit. Das kann ich sehr gut verstehen, wenn man sagt, okay, das könnte man quasi in ein DLC packen. Oder man macht es halt dann in einem freien Patch. Ne? Dass man sagt, okay, hier ist das die überarbeitete Version von England, ne? Wo man sagt, das ist das DLC und als, ne, als Patch machen wir jetzt die Kanonenbootpolitik, ne? So wie du es gerade beschrieben hattest. Ja, das, also ich kann verstehen, wenn das ein DLC wird, also wenn das auch hinter einer Paywall versteckt ist, aber ich würde es natürlich auch am liebsten begrüßen, wenn das halt ähnlich wie beim 1.5-Patch, ne, der freie Content ist quasi, der kostenlos ist.
Jetzt habt ihr schon gehört, der DLC, über den wir gesprochen haben, Colossal of the South, komplett auf Südamerika fokussiert, kostet tatsächlich auch in Anführungsstrichen nur 5,99 €. Meiner Meinung nach auch ein sehr fairer Preis tatsächlich für so ein Region-Tag. Ja. Da sind andere Paradox-Spiele dann doch ein bisschen teurer, aber zur DLC-Politik kommt nochmal irgendwann was von uns, das können wir auf jeden Fall sagen. Lass uns deswegen doch mal direkt darüber sprechen, was sind denn überhaupt diese neuen Gameplay-Mechaniken, die ich so lobend erwähnt habe, die auf jeden Fall jetzt kostenlos kommen müssen.
Genau, also im Endeffekt, also wenn wir jetzt auf den 1.5-Patch schauen, haben wir halt eine generelle Überarbeitung des Militär und des Militärwesens eigentlich sogar. Also wir haben jetzt militärische Formationen, wir haben Armeen, die, sag ich mal, mit einem General ja bestückt sind. Und diese Armeen können wir halt wieder aus diesen drei Einheitengattungen, ne, Infanterie, Kavallerie, Artillerie zusammenstellen. Dort haben wir aber auch die Möglichkeit, nicht nur die Zusammenstellung unserer Armee, sag ich mal, zu managen, sondern wir können auch dort entscheiden, welche Zusatzmobilisierungsoptionen sie bekommen. Verteile ich vielleicht Schokolade und Schnaps an meine Truppen, um die Moral zu heben? Gebe ich denen andere Transportwege, Luftaufklärung später oder auch motorisierte Truppen? Das heißt, wir haben, je nachdem, auf welchen technologischen Stand wir sind und auf welche Waren wir haben, auf welche Waren wir Zugriff haben, haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere Armeen quasi in einer Schlacht zu verstärken, ihnen ein paar Boni zu geben dafür, dass wir mehr Ressourcen quasi aufwenden. Und das wiederum, muss ich sagen, ist so gut. Das finde ich eine so geniale Änderung des, sage ich mal, sehr kritisierten Militärwesens in Victoria, das sehr lange Zeit sehr undurchsichtig war und auch sehr, sehr langweilig war. Jetzt kann man wirklich seine einzelnen Armeen zusammenstellen. Das fühlt sich viel mehr wie ein Europa Universalis oder wie auch ein Hearts of Iron an. Das ist so ein bisschen gemischt daraus, würde ich so vom Gefühl her sagen. Ne, wir haben wieder noch diese Frontlinien. Wir können unsere Truppen an die Front schicken. Die kämpfen eigenständig. Wir müssen sie nicht, sag ich mal, befehligen, dass wir sie von anderen.
Lass uns da am besten mal einzeln drauf eingehen, bevor jetzt hier die komplette Überforderung kommt damit.
Also, okay, sehr gut.
Die Armeen, wie Max gerade eben gesagt hat, die sind jetzt einzelne Formationen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr erstellt ein Korps, wie zum Beispiel in Hearts of Iron 4. Und in diesem Korps, da setzt ihr dann 1 bis 4 Generalitäten rein, die den Oberbefehl darüber haben. Und darunter packt ihr dann die Truppen. Dafür habt ihr jetzt so ein separates Fenster, die diese drei Infanterie oder diese drei Truppengattungen haben, Infanterie, Artillerie und Kavallerie. Und dort könnt ihr dann ganz individuell zuweisen, welche Einheiten ihr erstellen wollt. Da sind so Plus und Minus drunter. Und das richtig Geile dabei ist, und das liebe ich jetzt schon, einerseits, wir können dann halt sagen, wir wollen Linieninfanterie mit dabei haben, aber wir können auch Linieninfanterie 30 ausbilden, dann ändern wir um, dann nehmen wir Plänklerinfanterie und packen zu der 30 Linieninfanterie nochmal 10 Plänklerinfanterie dazu. Und das können wir mit Artillerie machen, mit Kavallerie machen. Dadurch.
Ja, wir haben auch unterschiedliche Kavallerie, die verschiedene, Foki quasi haben. Also zum Beispiel die Lanzenreiter sind deutlich offensiver als die Husaren. Dabei sind die Dragoner deutlich defensiver. Also wir haben, ich glaube, 4 unterschiedliche Kavallerietruppen, die wir jetzt haben, die wir auch auswählen können. Und wie du gerade beschrieben hast, wir können die Armee je nach den eigenen, sag ich mal, Bedarf zusammenstellen. Ne, wie wir wissen, die Plänkler-Infanterie braucht dann Munition. Wenn wir selber nur wenig Munition herstellen und auch gar keine Munition haben und die importieren müssen, dann holen wir uns nur ein bisschen Plänkler-Infanterie und der Rest ist dann halt die Linieninfanterie. Dann haben wir nicht mehr dieses, do or die, alle oder nichts quasi Prinzip, wie es vorher war, sondern wir können halt viel individueller unsere Armeen zusammenstellen. Und das ist halt wirklich eine Änderung wieder, wo ich sage, geil, da werden Kompetenzen oder Entscheidungskompetenzen vom Spiel an den Spieler gegeben. Und dadurch wird es halt wieder schöner, komplexer und auch individueller.
Ja, auf jeden Fall. Dragoner übrigens, die Vorläufer der Panzergrenadiere, die man heutzutage kennt, beziehungsweise der mechanisierten Infanterie. Die haben das erste Mal den auf- und abgesessenen Kampf durchgeführt. Bis heute hat sich das durchgezogen, aber das geht zu sehr ins Militärische dann hinterher rein.
Da können wir uns auch generell mal drüber unterhalten, wenn wir mal auf Strategiespiele, Historizitäten und, sag ich mal, Parallelen in der, sag ich mal, ja, wirklich in der reellen Welt haben, woher dann quasi Sachen kommen und warum, sag ich mal, die dann eher defensiver oder offensiver sind und so weiter. Aber ja, das ginge zu weit.
Du hast ja gerade auch die zusätzlichen Ressourcen erwähnt gehabt, mit diesen, die dann bestimmte Boni bringen. Zum Beispiel, wenn du Schokolade mit dazu gibst, dann kriegen die Moralbonus, ist ja eine solche Sache. Oder wenn du den Opium gibst, kriegen sie entweder auch Moralbonus oder du investierst ins Sanitätswesen rein. Was sagst du denn generell zu der Mechanik? Wie intensiv hast du die denn schon gespielt mit diesen verschiedenen Produktions- oder Endprodukten, die du dann zur Armee geben kannst, mit denen du dann ein bisschen rumspielen kannst?
Also ich habe bei sehr entscheidenden Schlachtsituationen, da habe ich zum Beispiel mit dem Kirchenstaat gegen Preußen und Sizilien kämpfen müssen, also war ich absolut unterlegen. Und damit ich überhaupt die Front halten konnte, hatte ich dann meinen Leuten halt alles zugeworfen. Ne? Schokolade und Alkohol habe ich denen gegeben. Dann habe ich geschaut, dass ich die halt auf die Defensivformation packe, dass sie die Front halt nur verteidigen sollen. Und im Endeffekt konnte ich dadurch, dass ich meine Moral nach jeder Schlacht wieder schnell regenerieren konnte, eigentlich immer wieder mit voller Moral kämpfen, auch wenn der Feind eigentlich eine Übermacht war und mich immer wieder mal zurückdrängen konnte, konnte ich ihn eigentlich aber im Endeffekt aufhalten und eine statische Front erzeugen, nämlich dadurch, dass ich meine Verluste eigentlich oder meine Moralverluste eigentlich immer schneller ausgleichen konnte. Also meiner Ansicht nach sind die je nach Situation sehr gut einsetzbar und natürlich hatten die einen Effekt nachher auf deine Armee. Also das merkt man schon, dass dadurch natürlich die Moral eigentlich immer wieder auf dem Damm ist und immer wieder, ja, eigentlich bei 100% liegt, wenn man halt nicht zu hohe Verluste hat.
Die Gefahr, die ich so ein bisschen da drin sehe, was heißt Gefahr? Aber das Problem, was ich so ein bisschen da drin sehe, ist, man arbeitet dann hinterher nur noch auf diese Produkte hin, um dann wirklich Stück für Stück so eine To-Do-Liste abzuhaken. Und jetzt habe ich das bei denen, jetzt habe ich Schokolade bei denen, jetzt habe ich Kaffee bei denen, bam, 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 bam. Um die Armee immer stärker zu bekommen und irgendwann, sobald wir halt genug produziert haben, haben wir überall einen Checkmark reingesetzt und sind dann einfach nur eine starke Armee, die überall durchwälzt. Meinst du, das kann sich bewahrheiten oder?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil es ist ja so, dass wir von der Produktion natürlich schauen können, dass wir unsere Armee dauerhaft mit Schokolade oder mit Alkohol ausstatten sollten. Aber dadurch belasten wir ja den eigenen Markt und wir klauen uns ja auch Rohstoffe aus der eigenen Situation. Unsere Bevölkerung hat einen geringeren Lebensstandard und so weiter, weil halt dann Zucker teurer wird oder der Alkohol teurer wird. Es ist eher so, dass man das situativ entscheiden kann. Wenn es natürlich jetzt eine wichtige Front für einen ist und man sagt, okay, ich will jetzt hier unbedingt gewinnen und ich will meiner Armee alles ermöglichen, was ich brauche, es ist eher so eine situative Entscheidung, dass man dann sagt, okay, jetzt gebe ich denen einfach alles, was ich denen geben kann, auch wenn dann zu Hause, sage ich mal, ja, die Lebensmittelfabriken dann eine Zeit lang eher weniger produktiv arbeiten können, weil das ganze Zucker, was ich eigentlich produziere, den Zucker, den ich produziere, dass der quasi an die Front geht und dort versorgt wird und zu Hause im Endeffekt dann eine Mangelwirtschaft herrscht, haben wir in Kriegssituationen auch so gehabt. Ne? Also im Endeffekt ist es meiner Ansicht nach ein logischer Schluss. Natürlich kann man kritisieren, dass man sagt, okay, in einem Multiplayer wird jeder Spieler jetzt immer seine Armeen mit den besten Sachen ausrüsten. Aber das haben wir ja im Endeffekt auch ja, in der Wirklichkeit so. Ne? Den Möglichkeiten entsprechend versucht man, seine Armee auszurüsten.
Moral wird dadurch geboostet durch diese bestimmten Sachen. Auch andere Punkte können darauf Einfluss haben. Zum Beispiel gibt es auch Moralverlust beim Gegner und so weiter und so fort. Insgesamt wurde ja viel, nicht nur um die Moral herum, sondern auch um die Armeen herum verbessert. Wenn ihr jetzt nämlich auf das Militärmenü drauf geht, dann sieht man ganz oben bei den jeweiligen Corps immer eine Zusammenfassung. Die sieht ganz leicht aus wie eine abgespeckte Version von Hearts of Iron 4. Organisation ist zum Beispiel jetzt ein Punkt davon, die Moral ist ein Punkt davon, der Verschleiß ist ein Punkt davon, Offensiv- und Defensivkräfte, maximale Einheiten. Also man kann das ganze Militärwesen deutlich besser nachvollziehen. Obwohl gleichzeitig im Hintergrund die Erstellung von den Armeen, die Erschaffung von den Armeen weiterhin im Gebäudebau verortet ist. Meinst du, das ist schön, dass man trotzdem noch Gebäude bauen muss wie vorher oder hättest du dir da ein anderes System gewünscht?
Tatsächlich finde ich das ganz gut, weil diese Bauwirtschaft im Endeffekt ja auch ein tragender Pfeiler wäre. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, meine Armeen ausbaue und ich einfach jetzt in jedem Land einfach nur noch eine einzige Kaserne setze, damit ich dort quasi die Bevölkerung zur Armee bringen kann. Die Kaserne wächst dann selbstständig wie so ein Handelszentrum. Das fände ich blöd. Wir haben ja auch an den Gesetzgebungen, oder ich denke, es hängt auch sehr mit den Gesetzgebungen zusammen, weil wir ja, sag ich mal, bei der Berufsarmee haben wir eine sehr, oder bei dem Gesetz Berufsarmee haben wir ein sehr hohes Limit, wo wir Kasernen in einer Region bauen können. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Bauernaufgebot hat oder Nationalmiliz, dann ist es so, dass man nur eine begrenzte Anzahl an Truppen pro Provinz bauen kann oder Kasernen bauen kann und sich dann auch entscheiden muss, okay, wo baue ich jetzt meine Einheiten eigentlich? Also das heißt, wenn ich jetzt meine Kanonen in einer Region baue, wo auch die Kanonengießerei steht, ist die Armee natürlich dort auch günstiger. Das heißt, es hat auch einen taktischen Grund, welche Provinz ich mit welchen Truppen besetze oder wo ich welche Kasernen baue für eine Truppe, damit nämlich dort vor Ort der Kanonenpreis möglich günstig ist. Jetzt greifen wir so ein kleines Thema schon ein bisschen vorweg und das sind nämlich örtliche Preise. Da kommen wir aber gleich beim Thema Wirtschaft nochmal drauf zurück.
Ja, insgesamt können wir ja auch jetzt frei bestimmen, wie du schon gesagt hast, wo wir dann halt hinbauen und wir können die trotzdem alle in dieselbe Armee reinpacken. Wir sind nicht mehr örtlich gebunden, indem wir ein Hauptquartier ausrufen und alle, die in Reichweite sind. Sind auf einmal unter diesem General dann drunter. Wir können unser Hauptquartier auch verlegen, dass es nicht mehr in bestimmten Regionen drin ist. Und das Schöne ist, wenn wir unsere Armee verlegen, zum Beispiel, weil wir entweder das Hauptquartier wechseln oder weil wir an die Front ranziehen, die jetzt übrigens zusammenhängt ist, immer eine zusammenhängende Front, wenn ein großer Abschnitt ist, dann bewegen sich unsere Einheiten auch. Dann gehen die mit einem Tross von A nach B oder die fahren mit den Zügen hin und her. Also das ist schon geil.
Das sieht schon sehr gut aus. Also da muss ich auch sagen, ist so dieses Thema Realismus und Immersion und so weiter, was diesem Spiel auch, sag ich mal, in vielen Teilen gefehlt hatte, einfach nochmal verbessert worden. Wir sehen auch die Truppe und sehen auch, wie lange sie noch braucht, bis sie dort ankommt. Wenn wir sie über die ganze Karte, über die ganze Welt schicken, dann sehen wir auch, ja, die braucht jetzt erstmal 2 Monate, bis sie in Australien ankommt oder teilweise noch länger. Und dann sehen wir auch, wo sie herläuft, ne, dann mit Schiffen übers Meer und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Und wenn dann hinterher, also es ist ein kleines Detail, ne? Wobei, so ein kleines Detail ist es gar nicht. Also es ist ein Detail auf der Karte, was dann zu sehen ist. Tatsächlich, wenn wir jetzt sagen, die sollen sich per Zug bewegen, dann hat das auch einen Einfluss auf die Kampfkraft von unseren Einheiten. Also die Bewegungsgeschwindigkeit und noch ein paar andere Boni, die könnt ihr dann selber nochmal danach sehen. Und wenn sie dann an der Front angelangt sind, dann haben wir jetzt auch, und diese Sache habe ich haargenau so beschrieben damals bei Release, nämlich haben wir jetzt dort einzelne Einheiten dort stehen, die richtig ein Stellungssystem aufbauen und dann anfangen aufeinander zu schießen. Das ist meiner Meinung nach ab jetzt sogar die beste militärische Darstellung, die es im Paradox-Spiel bislang gab. Stellaris mal außen vor, Absolut. Aber so in diesem Grand Strategy-historischen Bereich beste Darstellung.
Ja, und ich muss auch sagen, da gibt es einen kleinen Kritikpunkt, den ich noch habe in diesem Bereich,
also
was die Frontlinie angeht. Aber ich will natürlich das Positive auch vorheben. Ich bin mal gespannt, in wie sich das optisch auch verändert, wenn man die technologische Entwicklung weiter vorangeht. Das heißt, wir starten ja im viktorianischen Zeitalter, wo wir Linieninfanterie haben. Ne? Wir haben auch dann Plänkler, wir haben Artillerie, wir haben Kavallerie. Aber wie verändert sich das denn später, wenn wir Flugzeuge, Panzer, wenn wir Maschinengewehre und so weiter haben, also in Richtung Erster, Zweiter Weltkrieg gehen, ob sich das, ich hoffe und ich bitte auch drum, Paradox, habt ihr daran gedacht, dass sich das natürlich dann visuell auch wieder verändert und dass wir später so einen richtigen Grabenkrieg da haben, wie im Ersten Weltkrieg.
Die verändern sich später. Ja, die gehen mit der Technologie.
Hammergeil.
Tatsächlich.
Ja.
Dadurch haben wir halt den
Ersten. Und das, was ich aber kritisieren muss, ist an der Stelle bei den Frontlinien, es ist meiner Ansicht nach immer noch sehr unübersichtlich, wann eine Provinz erobert wird. Es wird nämlich gesagt, ja, man muss mehrere Schlachten gewonnen haben, aber ich habe entweder, es gibt irgendwo so eine Art Fortschrittbalken, der dann entweder vorgeht oder zurückgeht, je nach Niederlage oder Sieg, aber ich sehe noch nicht ganz genau, ja, wann erobere ich denn jetzt diese Provinz endlich? Ich habe jetzt schon 4, 5 Schlachten gewonnen, ist es jetzt nach der 6. oder nach der 7. oder muss ich 10 Schlachten gewinnen, weil es nur kleine Armeen waren? Also da bin ich noch so ein bisschen, ja, noch nicht so ganz abgeholt, muss ich gestehen.
Ich glaube, das ist ein Zufallswürfel, der im Hintergrund entscheidet. So ein bisschen wie bei Europa Universalis, wo die prozentuale Angabe ja nicht ist, wann du 100% erreicht hast, sondern wie hoch die Chance ist, dass du die Region übernimmst.
Umso häufiger man gewonnen hat, umso höher wird die Chance wahrscheinlich.
Ich glaube, sowas ist das. Ja, aber das wird leider nicht dargestellt. Also da hast du recht, da sollte man irgendwie so eine Prozent...
Oder, fehlende Transparenz.
Ja, oder wir haben es noch nicht gesehen, aber selbst dann muss man sagen, da muss es deutlicher irgendwo hervorgehoben werden.
Ja, gut versteckt. Ja. Also entweder ist es nicht da oder ist es zu gut versteckt im Endeffekt. Ja.
Und eure Generalitäten, wenn ihr die dann jetzt im Felde habt, könnt ihr die auch expliziter steuern. Ihr bewegt zwar immer noch nicht die einzelnen Einheiten von Region zu Region, sondern ihr legt jetzt strategische Ziele fest. Was soll jetzt hauptsächlich im Fokus stehen? Zum Beispiel Preußen kämpft gegen Frankreich, dann sagt ihr strategisches Ziel, so schnell wie möglich Richtung Paris durchzubrechen. Auch bei der Marine, wenn wir jetzt mal so rübergehen Richtung Marine langsam, da gibt ihr ebenfalls nicht nur strategische Ziele an, sondern die Marine ist jetzt auch endlich sichtbar und nicht mehr einfach nur noch irgendeine Kachel, die irgendwo aufeinander knallt und man gar keine Ahnung hat, was da überhaupt passiert.
Ja, das ist auch richtig toll. Also die Marine wurde dahingehend in diesen Seeknoten, die wir haben, also die Präsenz in Seeknoten wurde verändert, dass wir wirklich jetzt mit unserer Flotte dann in diesem Seeknoten sind und dann dort auch hier eine handfeste Präsenz aufbauen können. Und dann haben wir da auch die Darstellung quasi unserer Marine auf der Karte und nicht nur ja diese kleinen Kärtchen, die von A nach B geschoben werden. Auch eine sehr schöne Änderung, wieder was Immersion angeht.
Definitiv. Also das Militär hat sich genauso geändert, wie ich es mir erhofft habe. Und das ist einer der Punkte, wieso ich tatsächlich auch hinterher zu dieser Folge gesagt habe, ja, lass uns über Victoria 3 sprechen. Weil es war bei mir begraben. Also ich bin ehrlich, es war bei mir kurz davor zu sagen, das ist Imperator Rome 2.0. Aber die haben jetzt gerade nochmal so die Wende bekommen. Jetzt muss ich dazu sagen, Imperator Rome hat auch die Wende bekommen und danach haben sie es eingestellt. Also Imperator Rome ist heutzutage ein gutes Spiel.
Jetzt wollen wir das hier mal nicht jinxen, ne? Also ich hoffe mal, dass jetzt das Spiel die Aufmerksamkeit bekommt. Das liegt jetzt an uns Influencern, dass es mal wieder auf den Schirm der Leute kommt, dass dieses Spiel jetzt wirklich mal nochmal einen neuen Ansatz hat. Es ist sogar, ja, ich glaube, die Folge kommt zu spät raus dafür. Vergangenes Wochenende war es sogar spielbar. Also leider, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, ich werde es probieren, bei mir auf dem Discord und meiner Community nochmal zu teilen, dass die Leute, die das Spiel noch nicht haben, da mal einen Blick drauf werfen und die Möglichkeit haben, diese Neuerung mal zu erleben. Bezüglich der Armee noch so ein paar Punkte, die noch hinzugekommen sind, um das jetzt mal abzuschließen und dann, dass wir mal zum Thema Wirtschaft kommen, weil da ist auch einiges neu. Wir haben bei der Armee auch noch Erfahrung der Einheiten, das heißt, die ist auch noch entscheidend auf die Kampfkraft, wie erfahren die Truppen sind. Dazu haben wir noch neue Kommandantenbefehle, also wir haben nicht nur Angriff und Verteidigung, sondern wir haben je nach Eigenschaft des Generals, können sie sogar noch, sage ich mal, stärkere Verteidigung und noch aggressivere Angriffe fahren. Das ist auch sehr interessant. Und im Endeffekt haben wir die Möglichkeit, dass jeder General immer eine eigene Schlacht führt. Das heißt, umso mehr Generäle wir in einer Armee haben, umso mehr kleinere Schlachten können an der Front geführt werden. Das bedeutet, im Endeffekt hat man eine militärische Überlegenheit, macht es schon Sinn, den ein oder anderen General mehr in die Armee aufzunehmen, damit man schneller mehr Schlachten gewinnt, ne? damit man seine Übermacht, die man an Truppen hat, auch quasi aufs Feld bekommt und damit dann, sag ich mal, den Gegner viel schneller zurückdrängen kann, als wenn wir nur mit einer Armee und immer wieder mit großen Armeen einzelne kleine Armeen quasi besiegen müssen. Dann ist es nämlich viel besser für uns, okay, wir haben jetzt mehrere Generäle und die agieren miteinander, voneinander getrennt und greifen den Gegner getrennt an, obwohl sie gemeinsam in einer Armee sind. Das ist auch ein cooles Konzept.
Vor allem, und damit kommen wir dann jetzt rüber zu den innenpolitischen Bereichen, beziehungsweise die Sachen, die sich abseits vom Militär geändert haben, wenn jeder von denen natürlich auch noch eine politische Position innehat, dann wird jetzt auch das interne Spiel viel interessanter miteinander, denn je nachdem, wie mächtig dann auf einmal bestimmte Generalitäten sind, umso mehr Macht können sie halt auch intern in der Politik ausüben. Aber Politik jetzt erstmal zur Seite, da kommen wir später nochmal in Form von Diplomatie. Lass uns doch jetzt mal ein bisschen über die Wirtschaft reden, weil da haben wir schon mal so ein bisschen durchklingen lassen, was sich dort alles geändert hat. Und ich würde jetzt direkt mal den ersten Punkt aufwerfen, den ich mit einem der interessantesten finde. Und zwar gibt's jetzt Ortpreise.
Ja, absolut genial. Also ich bin hellauf begeistert. Es macht jetzt sogar endlich Sinn, dass wir unsere Kohle und dass wir unsere Stahlproduktion dort aufbauen, wo wir auch Kohle und Eisen haben. Also ich sag mal Ruhrgebiet. Ne? Also wir haben jetzt wirklich Ballungszentren, die aufgrund ihrer vorhandenen Ressourcen einfach besser und interessanter sind. Aber wie funktionieren denn diese Ortspreise genau? Hast du dir das mal genau anschauen können?
Ja, das mit den Ortspreisen ist nochmal eine sehr, sehr interessante Mechanik an sich, wenn man mal genauer drauf guckt. Ihr müsst die Region auswählen und dann habt ihr jetzt einen zusätzlichen Reiter bei dem Ortspreise drinstehen. Da wird dann errechnet, wie hoch die Produktion der jeweiligen Ressource in dieser Provinz ist und anhand dessen, wie die Marktverfügbarkeit ist, wie dann der jeweilige Kurs vor Ort sich anpassen wird. Also beispielsweise, bleiben wir mal bei Preußen, gehen wir mal ins Ruhrgebiet rein, da haben wir die Ruhrkohle, 10% Durchsatzerhöhung bei der Kohle. Und dort können wir dann besser Kohle produzieren. Wenn wir also viele Kohlesachen dort reinbauen, viele, viele Kohleminen dort reinbauen, dann kann es sein, dass wir vielleicht komplett auf dem preußischen Markt ein Defizit an Kohle haben und die sehr teuer ist. Aber in dieser Region, zufälligerweise, ist die Kohle recht günstig zu bekommen, weil sie dort direkt abgebaut wird. Und wenn wir jetzt dann anfangen, dort Industrie hinzubauen, die hinterher auch Kohle weiterverarbeitet oder benötigt, dann kann dadurch nicht nur die Firma ein bisschen mehr Plus machen, weil sie halt günstiger ist, sondern die bekommt, soweit ich es gesehen habe, auch einen Bonus bei ihren Produktionen.
Genau, richtig. Der Transport ist auch entscheidend. Ne? Dadurch, dass wir eine Produktion also halt bündeln können vor Ort, bekommen wir eh schon Boni. Ne? Umso mehr Produktion wir an ein oder gleiche Produktion wir an einem Ort haben, umso effizienter arbeitet sie. Aber jetzt ist es halt auch noch umso besser, wie die Waren dort vor Ort, sag ich mal, herstellen können. Also die Verfügbarkeit der Ware. Umso, ja, erstens günstiger produzieren wir natürlich, weil dort der Preis am günstigsten ist im Verhältnis zum gesamten Land. Und dass wir auch die Produktion dadurch verbessern. Na, also diese lokalen Preise haben oder geben dem ganzen Spiel eine ganz neue, ja, Wirtschaftsorganisationsmanagementbereich. Also man muss sich viel mehr den Plan machen, wo baue ich was, wo kann ich überhaupt was bauen, beziehungsweise wo würde dann, sage ich mal, die weitergehende Produktion von Werkzeug oder von Klamotten und so weiter überhaupt rentabel laufen. Es gibt Provinzen, wo ich dann zum Beispiel ja gar keine Werkzeugfabrik reinsetze, weil ich da weder Holz noch Eisen habe oder sowas. Und deswegen, ja, mir einfach die Rohstoffe fehlen, dort produktiv oder halt wirklich effektiv Werkzeug herzustellen. Was uns im Endeffekt dann einfach stärker limitiert und wir mit den ja vorhandenen, mit der vorhandenen Infrastruktur, die uns ja auch nochmal limitiert, und den vorhandenen Arbeitskräften, die uns auch nochmal limitieren, dann sage ich mal, uns überlegen müssen, wo baue ich jetzt welche Produktion auf, wo ist welcher Ort dafür geeignet. Und dann, wenn wir jetzt aufs Militär nochmal zurückgreifen, wenn ich jetzt irgendwo meine, ja, Militärproduktion habe, dann macht es natürlich auch Sinn, dass ich dort meine Truppen rekrutiere, weil dort natürlich die Waffen und Kanonen am günstigsten sind. Also selbst das hängt alles so super stark jetzt zusammen. Es ist alles verzahnt, es ist komplexer geworden, es ist schwerer geworden, das zu organisieren. Aber es macht deutlich mehr Spaß, das auszutüfteln und zu schauen, okay, hey, wo kann ich denn jetzt was am günstigsten bauen und dadurch, sage ich, meinen Markt am besten, sage ich mal, ja, unterstützen.
Wir haben jetzt quasi ein Grand Strategy Anno damit kreiert oder kredenzt bekommen. Wir müssen natürlich, ja, auf die Produktionslinien einfach achten. Und so wie du es gerade schon beschrieben hast mit den verschiedenen Regionen, wo packen wir was hin, wenn jetzt kein Holz und kein Eisen da ist, keine Werkzeugfabrik dahin. Trotzdem müssen wir halt im Hinterkopf behalten, dass die Leute dort ja trotzdem irgendeine Arbeit brauchen. Das heißt, wir müssen gucken, was wir dann stattdessen für eine Industrie dorthin packen können, weil wir sonst nämlich ein Ungleichgewicht im Wohlstand haben, vielleicht auch dann Landflucht herbeiführen, in Form von erstmal in andere, ich nenne sie jetzt mal Bundesländer salopp, in andere Bundesländer zu gehen oder vielleicht, dass die hinterher komplett auf einmal von uns abhauen. Also da müssen wir auch immer wieder ganz verschiedene Aspekte bei angucken. Und während einerseits die Zentralisierung von der Industrie jetzt deutlich wichtiger ist in bestimmten Bereichen, haben sie trotzdem bei Paradox sich gedacht, ja, das wäre dann zu einfach, wenn wir das in allen Bereichen lassen. Und daher ist Verwaltung, ja, Infrastruktur und alles, was mit Elektrizität zu tun hat, jetzt trotzdem regional notwendig. Also da, ja, können wir nicht mehr überregional einfach irgendwo in ein Land was reinbauen und das zählt für alle, sondern müssen in jeden Staat einzeln nochmal was hinsetzen.
Genau, es macht jetzt auch wirklich Sinn, dass wenn wir die Möglichkeit haben, Eisenbahnen zu bauen, diese auch im gesamten Land auszubauen und nicht nur in den Ballungszentren, weil halt auch das gesamte Land von diesem Transport halt profitiert. Also auch was Elektrizität halt angeht, das ist nochmal meiner Ansicht nach die beste Änderung dahingehend. Wir können jetzt nicht nur sagen, okay, wir bauen jetzt irgendwo in Hannover 30 Kraftwerke und wupp, ganz Deutschland hat Strom. Nee, die Elektrizität bezieht sich halt wirklich dann auf die Region. Und je nachdem, wie hoch der Bedarf ist, brauchen wir in der einen Region auch mehr und in der anderen Region halt weniger.
Da kenne ich mich ja auch historisch echt wenig aus, wenn es um Elektrizität zur damaligen Zeit geht. Aber heutzutage haben wir das ja auch häufig zentralisiert an bestimmten Orten und von da aus wird das dann rausgespeist. Keine Ahnung, wie das im 19. Jahrhundert gewesen ist.
Also da muss ich gestehen, müsste ich mich auch nochmal genau einlesen, wie weit wir den Transport, also den Hochspannungsstrom quasi mit Kondensatoren und so weiter überhaupt zu der Zeit von A nach B transportiert haben. Also welche Möglichkeiten es da überhaupt gab. Welche. Gab es schon Kondensatoren? Ja. Es gibt ja, ne, also Wechselstrom und Gleitstrom und so weiter. Also für mich ist Stromhexerei, bin ich ganz ehrlich. Ne? Also an alle Elektriker da draußen, ihr seid Zauberer. Da halte ich meistens, also Glühbirne wechseln kriege ich hin, aber Sobald es an Schaltschränke geht und so weiter, ich glaube, zu Recht lasse ich davon die Finger.
Deswegen machst du ja nichts mit Technik, ne? Deswegen machst du einfach nur was mit Geschichte, weil das ist schon passiert. Ich da muss man nichts Neues interpretieren. Ne?
Strategie-Ecke, nicht Technik-Ecke. Also es gibt Gründe. Ja, ne?
Technik-Ecke ist bestimmt schon belegt.
Ja, absolut. Aber was wir auch haben, ist, wir haben Einflüsse zum Beispiel durch Technologien, die, sage ich mal, diesen Transport von Waren aus den Provinzen heraus nochmal fördern. Nämlich zum Beispiel, wir haben ja eine einzige Technologie, und zwar die Börsenplätze. Die erhöht diese Teilung. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Region haben, wo wir Eisen herstellen und in der Nachbarregion habe ich dann Schwefel und dort baue ich meine Düngerfabrik, die aber halt ebenfalls eigentlich Eisen braucht, wo vor Ort aber kein Eisen abgebaut wird, dann wird trotzdem, wenn es in der einen Provinz einen Überschuss an Eisen gibt, ein Teil des Eisens halt rübergeschoben in die andere Provinz und da, sage ich mal, sich positiv auf den Eisenpreis auswirken. Das bedeutet im Endeffekt, wir können schon noch diesen Transport zwischen den einzelnen Regionen fördern, aber halt nur in bedingtem Maße.
Ja. Jetzt können wir eigentlich nochmal auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, wo wir schon bei der Industrie sind, nämlich jetzt ist Industrie nicht nur spezialisiert auf bestimmte Regionen. Jetzt gibt es noch ein bisschen mehr Immersion mit da drauf, nämlich Kompanien heißen die. Und das, was bei uns erstmal militärisch klingt und auch eine militärische Formationsgröße ist, sind Kompanien hier drin eher an Companies, also an Unternehmen orientiert. In dem Fall könnt ihr zum Beispiel mit Preußen, das ist das einfachste Beispiel, da kenne ich mich am meisten aus, Krupp holen oder hinterher auch zum späteren Zeitpunkt, je nach Forschungsstand, sowas wie Rheinmetall, also Unternehmen, die tatsächlich im 19. Jahrhundert in der Zeit der Industrialisierung groß geworden sind und teilweise bis heute hin noch existieren, Rheinmetall, immer ja. Noch wichtiger Hersteller für militärisches Equipment bei der Bundeswehr.
ThyssenKrupp, ja. Immer noch Stahl. Ne?
ThyssenKrupp immer noch Stahl, Marine auch tatsächlich bei denen mit dabei.
Mhm. Ja, stimmt. Ja.
Aber da führen wir wieder schon weg. Auf jeden Fall diese Kompanien. Das ist ganz wild, dass ich die Kompanien nenne. Ich bleibe bei Unternehmen, glaube ich.
Nennen wir sie mal
Unternehmen. Diese Unternehmen bringen überregional, nicht nur regional, überregional für bestimmte Gebäudetypen, die stehen immer dabei, einen Durchsatzbonus. Also die produzieren insgesamt besser und, den muss ich jetzt auch noch vorwegnehmen, die produzieren nicht nur besser in diesen Gebäudetypen, sondern der Prestigerang, den ihr weltweit habt, hat Einfluss darauf, wie effektiv der Durchsatz bei euch ist. Seid ihr also Erster, ja. Seid ihr effektiver in der Produktion. Ja.
Es ist halt extrem interessant, dass man jetzt einfach mit einem freien Patch so eine Mechanik mit reinpackt. Ich hätte jetzt gedacht, dass man da eine Paywall einzieht, weil das halt kein Muss ist. Aber dafür bin ich halt Paradox einfach so unendlich glücklich, dass die solche Änderungen dann halt kostenlos der Community zur Verfügung stellen. Das nimmt so ein bisschen mal die Kritik von DLCs aus dem Wind, wenn wir mal ganz ehrlich. Aber da sprechen wir, wie gesagt, noch mal in einem gesonderten Podcast drüber. Aber diese Kompanien sind eigentlich extrem genial gemacht. Wir haben durch Technologien und Gesetze die Möglichkeit, auch die Anzahl dieser möglichen Kompanien zu erhöhen. Das heißt, wir müssen uns nicht für eine oder zwei Firmen entscheiden, sondern im Laufe der Zeit bekommen wir die Möglichkeit, mehrere dieser Unternehmen hochzuziehen. Und das Geile daran ist auch, wir haben halt direkt ein Tutorial mitgeliefert im Spiel. Das heißt, ja, es ist eine neue Mechanik, ja, sie ist auch komplex, aber Tutorial-mäßig packt Paradox mal wieder was dazu, wo es euch erklärt wird, welchen Einfluss es hat und so weiter. Das heißt, auch da ist sie dafür gesorgt, dass neue Mechaniken einigermaßen reibungslos in den aktuellen Spielverlauf quasi eingebunden werden.
Und diese Unternehmen, diese speziellen Unternehmen, die werden nicht nur für eure Region angezeigt, sondern ihr könnt diese auch überregional an angrenzende Nationen anzeigen lassen. Also dann zum Beispiel von Österreich oder von Polen bzw. Russland dann zu der Zeit. Könnt ihr euch bestimmte Regionen anzeigen lassen und könnt diese als strategische Ziele für euch definieren. Also das müsst ihr jetzt nicht spielmechanisch irgendwo machen, sondern ihr könnt für euch sagen, hey, die Fabrik, die da in Österreich steht, die will ich unbedingt haben. Die gibt so einen guten Bonus, da sehe ich mich. Also Krieg erklären gegen Österreich und dann dieses Land einnehmen und so weiter und so fort. Also der wirtschaftliche Aspekt ist dadurch auch etwas, das direkten Einfluss auf den Krieg haben kann. Und wir dadurch
kriegerisch besser vorgehen. Ja, oder zumindest auf die Diplomatie.
Oder zumindest auf die Diplomatie, also, wie wir uns diplomatisch hinterher einmal durchdrücken. Auf die Diplomatie würde ich sogar als nächstes zu sprechen kommen. Vorher müssen wir aber eine wichtige Sache eben noch mit erwähnen, die ebenfalls in die Wirtschaft so ein bisschen mit reinfällt. Und zwar alle Fabriken, die wir haben, erzeugen jetzt auch Verschmutzung.
Ja, und diese Verschmutzung hat einen krassen Einfluss darauf, wie hoch die Sterblichkeitsrate unserer Bevölkerung in der Region ist. Das bedeutet im Endeffekt, wir müssen jetzt echt schauen, okay, wie gehen wir mit der Verschmutzung eigentlich um? Ne? Wir haben Industrialisierung, ne? Jeder kennt es vielleicht oder hat das mal gelesen. Die Wäsche, die man draußen aufhing, sag ich mal, kam dann geschwärzt wieder ins Haus und musste eigentlich normal gewaschen werden, wenn der Wind falsch stand. Also, ja, wir haben ja keine Filter, wir haben keine, ja, Klimaschutz ist zu dem Thema oder zu der Zeit noch gar kein Thema. Das heißt, wir haben hier eine weitere Mechanik, die durch einen freien Patch reinkommt, die das Spiel wieder komplizierter macht, aber halt auch wieder realistischer macht. Es ist wieder ein Aspekt, an den ich persönlich noch gar nicht gedacht hatte in meiner Kritik an Victoria und bin jetzt, ja, sag ich mal, hellauf begeistert darüber, dass sie Verschmutzung mit reingepackt haben, also Umweltverschmutzung. Also meiner Ansicht nach super genial.
Das Schöne ist halt dabei noch der Punkt, dass wenn eine Region besonders gut aufgebaut worden ist industriell, dann wollten irgendwann alle Personen in diese Region rein, weil sie halt dort gute Arbeitsplätze bekommen haben. Und durch diese Verschmutzungsmechanik, die dann jetzt gleichzeitig proportional nach oben geht, ist es aber so, dass die Leute doch weniger dorthin gehen wollen, weil weniger Anziehung durch diese Region ausgestrahlt wird. Und somit verteilt sich hinterher diese Ballungszentren verteilen sich ein bisschen mehr, sind nicht so gigantisch und wir können immer noch dafür sorgen, dass manche Regionen noch genug Arbeiter haben, weil es konnte vorkommen, dass auf einmal manche Regionen gar keine Arbeiter mehr dadurch haben. Also eine wirklich schöne und sinnvolle Ergänzung. Und Überleitung Ranger ist jetzt da, genauso eine schöne und sinnvolle Ergänzung, wie es im Bereich der Diplomatie gibt.
Absolut. Also wir haben bei der Diplomatie und auch bei der Politik haben wir teilweise neue Gesetze, bei der Kolonialisierung zum Beispiel. Die Revolutionen wurden überarbeitet, dass jetzt diese Kommandanten, also die Armeeanführer zum Beispiel, mehr Einfluss auf eine Revolution haben können, wenn sie sich diese anschließen. Und wir haben weitere Kriegsziele dafür bekommen im Bereich der Autonomieerhöhung oder Senkung von Untertanen. Im Endeffekt ist es eigentlich also ein bisschen so ein paar Quality-of-Life-Veränderungen eigentlich, die wir damit dazu bekommen haben. Meine Änderung, die ich aber im Bereich der Politik und Diplomatie am interessantesten finde, ist es, dass man jetzt als Oberherr, also als
Lehnsherr,
ja, Suzerän eines Landes, Einfluss auf deren Gesetze nehmen kann.
Ja, Einfluss auf die Gesetze, denen das direkt aufzwingen kann. Ich habe da mal bei Steinwald im Video reingeschaut, weil er es mal ausprobiert hatte. Da hat es nicht ganz so funktioniert, komischerweise. Ich weiß nicht, ob es noch ein bisschen verbuggt ist. Prinzipiell ist die Idee allerdings gut. Und wir haben halt auch die Möglichkeit, noch auf die Untergebenen anders Einfluss zu nehmen. Das wird dann als Großbritannien schon ein bisschen mehr hervorgehoben. Nämlich die Autonomie von denen zu unterdrücken und sie dann auch wieder in bestimmten Status zu drücken, dass man sie annektieren könnte, also übernehmen kann, ohne dass man jetzt Krieg unbedingt gegen sie führen muss. Und das gibt halt einfach ein viel besseres Gefühl davon, dass man selber der Babo der Party ist.
Ja, dass man einfach am längeren Hebel sitzt in der Situation und dass man halt nicht immer zwanghaft die Kriegskeule schwingen muss.
Ja. Und zwei Mechaniken, die noch hinzugekommen sind, abseits davon, die zwischen allen Ländern möglich sind, und die finde ich sehr interessant mit Blick auf Game of Nations, auf die Roleplay-Events. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, Staaten zu tauschen, direkt. Das heißt, ich sage jetzt, als sind wir wieder mal bei Preußen, sage ich den Österreichern, hier, gib mir doch mal bitte Böhmen, und dann können die mir das geben, müssen sie aber nicht. Das ist, glaube ich, auch, das ist keine Forderung, das ist nur ein Angebot. Das heißt, danach folgt auch kein Krieg automatisch. Worauf Krieg folgen würde, und das finde ich noch interessanter für Roleplay, Landbefreiung. Wir können also zum Beispiel Österreich angreifen und sagen, die sollen Slowenien freimachen.
Genau, oder Böhmen, ne? Also
im Endeffekt Tschechien. Ja, genau. Und können dadurch viel mehr, also wir müssen ja nicht diese Mechanik nutzen, um jemanden das Kerngebiet abgeben zu lassen. Aber wenn wir jetzt im Bereich der Kolonien zum Beispiel sind und darüber sprechen, oder wenn wir jetzt im Bereich von Expansionskriegen sind, dann können wir dort direkt ansetzen und sagen, ja, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter, der Krieg ist ja schön und gut für dich gelaufen, aber du lässt das Land jetzt direkt wieder frei oder hier gibt es gleich ein paar Backpfeifen.
Genau, richtig. Also im Endeffekt können wir halt auf diplomatischem Wege Druck aufbauen und viel mehr, sag ich mal, jenseits des Krieges haben wir jetzt Möglichkeiten, unseren Willen oder unsere Gestaltung, sag ich mal, der Welt durchzusetzen. Ich finde das haben wir beim letzten Game of Nations Event noch mit einer Mod geregelt. State Transfer Mod hatten wir, glaube ich, letzte Mal drin gehabt. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die ist jetzt obsolet geworden, weil diese Mechanik halt übernommen wurde. Das, was ich aber auch interessant finde, was ich aber noch nicht ganz, sage ich mal, beobachten konnte oder noch nicht ganz, ausprobiert habe und auch dementsprechend noch nicht ganz verstanden habe, ob ich das jetzt richtig auf den Kessel habe, ist, dass wir bei dieser Unterstützung bei diplomatischen Spielen, also da, wo am Ende halt wirklich ein Krieg rauskommt, dass wir die Fraktionen, sag ich mal, die sich zum Beispiel auf der Seite des Gegners gestellt haben, bestechen oder beeinflussen können, dass die ihre Unterstützung zurückziehen oder uns halt auch unterstützen können, sodass es da quasi auch innerhalb dieses diplomatischen Spiels kein ja, Do or Die gibt, sondern auch hier wieder durch diplomatische Winkelzüge, Intrigen quasi dann eine Änderung der Situation erzeugt werden kann im diplomatischen Spiel und damit halt auch Druck aufgebaut werden kann.
Ja. Muss ich noch zeigen, wie gut die KI dahinter mit umgehen kann? Zum Beispiel Frankreich geht gegen uns in den Krieg, wenn wir weiterhin bei Preußen bleiben. Und wir bieten denen das Rheinland an, dann wäre das so eine Möglichkeit, dass sie sich halt dafür entscheiden könnten, okay, dann sind wir doch nicht Teil des Krieges. Und was auch noch interessant dazu ist, wenn irgendwo in unserem Interessensgebiet ein Krieg stattfindet, mit dem wir gar nichts zu tun haben, können wir unsere Unterstützung anbieten mit noch viel mehr Forderungen, als es vorher der Fall ist. Also wir treten dem Krieg mit euch bei, wenn wir denn Region XY hinterher bekommen. Und dann kann die KI, je nachdem wie verzweifelt sie ist, sagen, okay, hey, das Zugeständnis bekommt ihr. Und so müssen wir nicht direkt einen Krieg gegen Großbritannien zum Beispiel erklären, sondern können über andere hinweg in diesen Krieg mit reingezogen werden und darüber vielleicht sogar Regionen und Zusagen dann für uns gewinnen können. Toll, einfach.
Ja, es erhöht einfach die Möglichkeiten der Spieler, ne? Also wir selber sind jetzt, haben einfach wieder mehr Entscheidungsgewalt über diese diplomatischen Spiele oder auch wieder mehr Möglichkeiten, vor allem in Multiplayer, was ja bisher immer noch die größte Stärke von Victoria 3 war. Einerseits, weil die KI nicht ganz so optimal, was die Produktion angeht, gebaut hat, ne? Sehr wenig Öl gab es und so weiter. Aber vor allem im Multiplayer, und dieses Spiel meiner Ansicht nach ist für einen Multiplayer geschaffen und ist wirklich extrem gut zu spielen. Und die Stabilität soll übrigens durch den 1.5-Patch nicht wie gewöhnlich verschlechtert worden sein, sondern die Multiplayer-Stabilität soll laut den Erfahrungsberichten, die ich gehört habe, deutlich verbessert worden sein. Also auch da, sage ich mal, weniger Bauchschmerzen und, ja, sage ich mal, eine bessere Entwicklung, sage ich mal, von Paradox aus.
Mhm. Wir können jetzt auch direkten Einfluss über kriegerische oder über Diplomatie auf andere Nationen haben in Form von Regimewechseln, bei dem sich dann auf einmal die Machtgefüge anpassen an unsere jeweilige Nation. Also viele Sachen, die jetzt dazugekommen sind, die diplomatisch Einfluss haben werden. Über Diplomatie reden wir gleich nochmal ganz explizit, was das für Victoria 3 bedeuten kann. Gehen wir doch jetzt mal auf den Punkt ein. Was sagst du zu dem DLC, zu dem Update? Wie ist jetzt der Weg für dich von Victoria 3?
Also durch dieses Update, durch den 1.5-Patch, muss ich gestehen, sehe ich die Zukunft viel rosiger. Also das, was ich vor ein paar Wochen noch so schwammig angedeutet hatte und dass ich wie so ein gequälter Wunsch anhörte, bitte Paradox, bitte macht etwas, holt das Potenzial aus diesem Spiel raus, das darin schlummert. Dieses Potenzial haben sie in weiten Bereichen aktiviert und umgesetzt. Also meiner Ansicht nach wird Victoria 3 dieser Zeit des Umbruchs, dieser, sag ich mal, Zeit der Möglichkeiten auch und auch des Fortschritts viel eher gerecht. Das heißt nicht, dass jetzt alles Gold ist, was glänzt, keine Frage. Es gibt bestimmt noch Aspekte, die man kritisieren kann. Aber ich bin aktuell, habe ich eine rosarote Brille auf und sage, hey, dieser Patch, der macht so viel Spaß, der gibt diesem Spiel so viel mehr Inhalt, so viel mehr Tiefe, die wir uns alle gewünscht haben. Hinsichtlich einer paar Kritikpunkte muss man noch stehen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich die generelle politische Situation verändert hat, was die Gesetzgebung angeht. Also ist es jetzt endlich auch möglich, als Monarchie zu spielen oder, ja, sag ich mal, brechen wir zwanghaft irgendwann auseinander und der beste Weg ist immer noch ein parlamentarisch oder Republik zu werden. Das wird sich noch zeigen mit der Zeit, ob sich dahingehend das Spiel etwas verändert hat, ob es da einen Dreh haben konnte oder etwas, sag ich mal, sich wandeln konnte. Aber erstmal, was den Bereich Wirtschaft, Diplomatie, ein bisschen Politik auch angeht, aber vor allem das Militär extrem verbessert und macht dadurch das Spiel, die Spielerfahrung auch viel mehr Spaß.
Ja, leider hat sich das, hat sich da noch nichts dran geändert. Also die absolute freiheitsliebende Demokratie zu bauen, die ist immer noch der beste Weg in Victoria 3, dass die Leute sich am wenigsten darüber aufregen. Ja, gut, mal schauen, ne? Zwinker, zwinker, vielleicht kommt da ja noch was, komme ich gleich nochmal zu. Ich muss auf jeden Fall sagen, das ist für mich, also ich liebe das Update. Das kann ich, glaube ich, wirklich so sagen. Es ist sind genau die Punkte, die ich, deswegen sage ich ja, hört sich an, als wenn sie es von mir kopiert hätten, ja? Paradox. Ja. Aber es sind genau die Punkte, die ich angesprochen habe, die ich kritisiert habe, die sich jetzt auf einmal umändern, die jetzt mit einem kostenlosen Update hinzugekommen sind. Und es hat mich wirklich dazu gebracht, dass ich wieder Victoria 3 spiele und auch wieder Spaß daran habe. Wie lange der Spaß dann wieder anhält, keine Ahnung. Das wird sich dann zeigen. Dafür muss man halt wieder viele neue Versuche angehen, viele neue Spiele angehen. Auch mal gucken, vielleicht wie Frankreich mit Voice of the People ist und Colossus of the South, ob da große Unterschiede bei sind. Wenn ich jetzt also Frankreich, Brasilien und gute alte Preußen wieder mit dazu nehme, ob das drei verschiedene Spieldurchgänge sind. Aber insgesamt bin ich sehr positiv damit. Ich hoffe, dass der Weg dadurch positiv auch vorbereitet wird. Bin aber immer noch skeptisch aufgrund des Beispiels mit Imperator Rome, das ich erwähnt habe. Und ich hoffe, dass sie nicht diesen Imperator Rome 2.0 Weg wählen werden und auch immer sagen werden, okay, wir pausieren es jetzt auf unbestimmte Zeit. Denn auch wenn das neue Update da ist, seit Dienstag sind es halt in Anführungsstrichen nur 14.000 Leute. Und ich weiß nicht, wo Paradox ihre Ermessensgrenze hat, dass ein Spiel noch weiterhin erfolgreich fortgepflegt wird oder eben nicht. Weil bei Crusader Kings, da sind es natürlich ganz andere Zahlen. Wir lassen mal Hearts of Iron 4, lassen wir mal komplett weg. Wenn wir jetzt mal bei Crusader Kings gucken und wenn da ein neuer Patch rauskommt, dann können die auch schon, kratzen dann schon so an die, ja, an die 45.000 oder mal ein bisschen mehr, kommt drauf an, wie groß das DLC ist. Jetzt mit dem letzten DLC war es nicht so viel, aber es sind trotzdem fast doppelt so viele, wie es bei Victoria 3 der Fall ist.
Ja, ja, doppelt bis dreifach, ne? Und da ist halt die Frage, wo wird es dann wirtschaftlich? Ist das Spiel ein wirtschaftlicher Erfolg oder ist es quasi ein Ladenhüter? Ja, deswegen ist es jetzt eigentlich auch an uns gelegen, wenn wir das Spiel so toll finden, dass wir es ein bisschen rausposaunen und es verkünden, hey, Victoria 3 gibt einem wieder mehr. Victoria 3 hat sich hinsichtlich, sage ich mal, Militär, Wirtschaft, ein bisschen Diplomatie auch verändert. Und zum Thema Diplomatie können wir auch so einen kleinen Vorgriff machen. Wir wissen natürlich auch schon, dass im kommenden Jahr, im März, ein DLC rauskommt. Vor ein paar Wochen wusste ich es noch nicht. Ich habe darauf gepokert. tatsächlich lag ich da dann gar nicht mal so falsch. Irgendwann im März, genaues Datum ist noch nicht da, aber der März quasi ist, das wissen wir schon, kommt Sphere of Influence raus. Also das erste große Erweiterungspack quasi, das erste große Content-DLC für Victoria 3.
Ich bin gespannt, was sich da jetzt durchändern wird. Ich kann mir darunter echt nichts vorstellen. Also da, bei der Beschreibung des DLCs, da ist nur ein Platzhalterbild mit dabei, steht nur, dass man viel Einfluss haben kann auf die Politik von anderen Nationen dann zum Beispiel auch. Aber ich meine, Embargo ist auch viel Einfluss auf eine andere Nation. Das ist ja schon im Spiel mit drin. Also da müssen noch viel, viel mehr diplomatische Optionen dazukommen. Aber ich kann mir wenig diplomatische Aktionen vorstellen, die jetzt in die Mechanik mit reinpassen. Deswegen keine Ahnung, aber das ist halt dieses Gameplay-DLC, das du am Anfang erwähnt hattest, das du so gerne hättest. Bin mal gespannt, was das werden wird.
Also das, was wir auf jeden Fall schon mal wissen, ist, dass man halt diese Machtblöcke, sag ich mal, stärker in den Fokus packt. Also so dieses regionale Interesse, da wird es sich ja wohl anscheinend etwas verändern, dass man irgendwie was schützen kann und so weiter. Dass man halt, diese Großmachtpolitik, die zur Zeit der, ja, Industrialisierung von den Großmächten auch praktiziert wurde. Ich habe ja vorhin mal diese Kanonenbootpolitik mal so angerissen. Das geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Ich glaube nicht, dass das jetzt Thema dieses DLC sein wird, aber zumindest diese Großmacht, diese Machtblöcke. Dazu haben wir noch quasi die Möglichkeit, dann in die Politik anderer Nationen einzugreifen. Also nicht nur als Lehnsherr oder als Suzerän von einem Vasall, so wie wir es jetzt durch diesen Patch können. Das ist so ein kleines Foreshadowing, würde ich mal sagen. Dass wir dann auch kleinere Nationen vielleicht als große, mächtige Nationen beeinflussen können oder halt auch andere große Nationen quasi beeinflussen können, dass sie ihre Politik ändern. Inwieweit sich das dann auf das Spiel, sag ich mal, auswirkt oder wie das quasi genau umgesetzt wird, ne? Ob wir dann irgendwie Interessengruppen fördern können oder dass wir gezielt Gesetze fördern können und so weiter, das wird sich zeigen. Aber auch hinsichtlich dieser Entwicklung haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere eigene Innenpolitik zu manipulieren. Und da sehe ich die Möglichkeit. Und jetzt halten wir mal fest, wenn wir die eigene Innenpolitik manipulieren können, dass wir uns als Königreich, als Monarchie oder als Theokratie viel länger halten können, weil wir durch Propaganda oder Manipulation der Bevölkerung halt die eigentliche politische Meinung von revolutionären Kräften unterdrücken können und dadurch noch viel länger quasi altertümliche oder verstaubte Gesetze behalten können, ohne dass, sag ich mal, die Fackeln und Missgabeln gezückt werden und die Musketen durchgeladen werden im Endeffekt. Und zur Revolution aufgerufen wird. Also dahingehend erhoffe ich mir eine Änderung eines, sage ich mal, der bisher noch kritischen Themenfelder Und ja, ich werde mich da mal überraschen lassen im Endeffekt.
Das Problem mit der Diplomatie ist halt wie immer, die KI muss mitspielen. Und ich habe bislang in noch keinem einzigen Spiel eine gute Diplomatie von der KI aus gesehen. Also ich bin gespannt, was das Ganze bringt. Wenn es wirklich ein inneres Gefüge, das innere Gefüge beeinflusst und wir als Königreich dann besser uns bestehen lassen können, ja, oder als, weiß ich nicht, Räterepublik oder ähnliches, dann wäre das cool. Mhm. Das wäre eine Änderung, die ich sehr, sehr gut finden würde, alleine schon, weil es dann einfach viel mehr Vielfalt auch bringt. Aber da bin ich wirklich hin und her gerissen. Ich habe keine Ahnung, nicht den geringsten Plan, was das werden kann.
Also ich habe auch noch einen einzigen Punkt, und den habe ich mir jetzt extra noch am Ende aufgespart für dieses DLC, wo ich auch sehr interessiert, sage ich mal, bin. Und zwar, wir können angeblich dann in die ausländische Wirtschaft investieren. Das wurde sich seitens der Community lange schon gewünscht. Also, dass wir Einfluss auf, sage ich mal, Produktionen von kleinen Ländern nehmen können. Das wäre eine Möglichkeit, dass man als Spieler im Singleplayer bei Nationen, die von der KI geführt werden und, sage ich mal, Murks machen, die sitzen da auf den größten Ölvorkommen der Welt und bauen diese halt nicht auf, obwohl der Bedarf eigentlich dringend da wäre, dass man dann selber als Großbritannien in den Nahen Osten geht und dort die Ölfelder quasi bebaut. Das hört sich dann auch sehr nach dieser Attitüde Machtpolitik an, ne? Wir sind etwas Besseres oder sowas, ne? Diese ja auch teilweise rassistische Ansichtweise, die zu der Zeit herrscht, ne? Dass man so eine überlegene Nation wäre und so. Dass man das auch wirtschaftlich ausdrücken kann, indem man Einfluss auf ausländische Wirtschaften nimmt. Das würde einige Probleme mit der KI vielleicht auch aus der Welt schaffen können, aber dann wäre es ja, sag ich mal, so durchs Hintertürchen. Und eigentlich wäre es natürlich schöner, wenn die KI da, sage ich mal, selber aktiv wird. Aber ein weiterer Aspekt, sage ich mal, der sich jenseits der Diplomatie bewegt und wo die Wirtschaft nochmal eine neue Mechanik reinkriegt, die meiner Ansicht nach wirklich notwendig auch ist.
Mhm. Es bleibt auf jeden Fall spannend rund um Victoria 3. Ich glaube, um mal die Anfangsfrage nochmal aufzugreifen, ob denn das die Rettung für Victoria 3 ist, wird sich zeigen. Kommt drauf an. Ich denke, es ist ein sehr guter Weg, um Victoria 3 in ein besseres Gefilde zu bekommen. Aber ob es hinterher ausreicht, das haben wir euch jetzt so genüge begründet. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem Weg, was wir hier gewählt haben. Lasst uns gerne das unten in den Kommentaren wissen. Aber schreibt doch gerne den Flachwitz, den ihr im Kopf habt, gerne unten rein, damit ihr das Intro der nächsten Folge sein könnt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sind durch, oder?
Ja, perfekt. Also meiner Ansicht nach, ja, wir haben doch hier einmal kurz ein bisschen über Victoria 3 gesprochen und über unsere Gedanken zum neuen Patch. Probiert es gerne mal aus, schaut gerne das Spiel rein, wenn ihr euch auch für diese Zeit interessiert. Meiner Ansicht nach eines der besten Strategiespiele durch diesen Patch. Und das Spiel meiner Ansicht nach aktuell auf einem sehr guten Weg hin. Ich hoffe, dass dieser Weg weitergegangen wird, wie du gerade schon gesagt hast. Und dementsprechend euch allen, wir sehen uns beim nächsten Mal in einer Woche, wenn es dann wieder über ein nächstes Strategiethema geht. Mach's gut, bis bald.
Tschüss.